SRF 2 Kultur.
Reflexe auf SRF 2 Kultur führt sie heute nach Venedig. Genauer auf die Inselgruppe Giudecca. Dort befindet sich der Nachlass Luigi Nonos in einem öffentlich zugänglichen Archiv. Der Komponist zählt zur Avantgarde nach 1950 und er schließt mit seiner sinnlichen Musik neue Sphären. Luigi Nonos Musiktheater Prometeo, Prometheus legt Zeugnis davon ab und Prometeo ist nächstens erstmals in Zürich im Rahmen der Zürcher Festspiele zu erleben. Hinter vielen berühmten Männern steht eine starke Frau. Nuria Schönberg-Nono ist die Tochter von Arnold Schönberg und Gertrud Kolisch und Ehefrau Luigi Nonos. Sie ist Initiantin und Präsidentin des Luigi Nono Archivs auf Giudecca, einer professionell betriebenen Institution, die offen ist für alle Interessierten. Ein Besuch und eine Begegnung mit Nuria Schönberg-Nono. Mein Name Corinne Holz.
Wir haben diese wunderbaren Räumlichkeiten von der Stadt jetzt bekommen. Also wir zahlen nur ein sogenanntes diplomatische Miete. Und so können wir uns das leisten. Es ist ein wunderbarer Raum, wo wir Platz haben für die große Bibliothek von Nono und einen großen Raum für die Besucher, wo sie studieren können. Und das werde ich Ihnen dann etwas erläutern.
Wir sitzen an einem schlichten Glastisch im Eingangsbereich des Archivs mit Blick in die grandiose Sala delle Colonne in den Säulensaal des ehemaligen Klosters Santi Cosma e Damiano. Der Raum atmet Geschichte und ist gleichzeitig Gegenwart. Der Steinboden erzählt von Menschen, die ihn seit 500 Jahren betreten, die 10 Meter hohen Säulen vom Glanz inmitten klösterlichen Lebens, die Holzdecke von menschlichen Stimmen, die hier wunderbar aufgehoben sind. Das alles passt zu Luigi Nono und dessen Musikauffassung. Sie gründet auf dem Leben im Stadtraum Venedigs, in den engen Gassen, die unvermittelt auf eine Piazza führen, im Wettbewerb der Glocken, die in den unterschiedlichsten Stimmungen und Rhythmen konzertieren, in den unzähligen Kirchen, in denen sich das Ohr von verschiedenen Orten und Emporen aus Klänge aussucht. Ganz ähnlich ist es in der Sala delle Colonne, in der gut 40 Meter langen Halle, die das Nono-Archiv beherbergt. Das Telefongespräch aus dem anderen Ende des Saals erreicht einem Fernchor vergleichbar, unser Ohr. Dann gellt die Klingel am Eingang. Nuria Schönberg-Nono empfängt Besuch.
Ich habe sehr oft hier im Archiv Besuche von Schulen, von jungen Leuten, sagen wir bis 18, die schon also Ideen haben. Und vor kurzem habe ich 2 Klassen von je 50 Studenten von einer Schule mit Schwerpunkt auf Musik aus Italien gehabt hier und also im Ganzen diese 100 junge Leute, die etwas wussten von der Musik von Nono, weil sie einen sehr guten Lehrer hatten und von heute sind. Junge Leute mit 17, 18 Jahren, nicht 16, 17 Jahren, die in dieser heutigen Welt hier in Italien leben. Und so habe ich sie alle hingesetzt und habe gesagt, sie haben wahrscheinlich gehört, dass Nono politisch engagiert war. Und dann habe ich mir gesagt, was kann das für euch bedeuten, ihr, die heute leben in dieser Welt? Bedeutet das, er wollte mehr Macht oder er wollte mehr Geld? Weil das ist das, was man heute von Politikern weiß. Und das ist nicht besonders eine sehr, sehr schöne Sache und nicht etwas, was man besonders respektiert. Und dann erzähle ich Ihnen, wie die Welt damals war und dass es Politiker gab, die man respektieren konnte, sogar bewundern.
Zum Beispiel wen?
Ach, ich weiß nicht. In Rom zum Beispiel war der Bürgermeister der wichtigste Kunsthistoriker von Italien und auch Pertini oder andere Präsidenten, die man gehabt hat. Es waren gebildete Leute, die sich wirklich interessierten, nicht nur für sich selbst. Nicht? Und das hat sich natürlich in Italien besonders total geändert. Bis auf unseren Staatspräsident, der jetzt furchtbar leiden muss unter den widerlichsten Situationen. Sie sehen hier ein Bild in der dritten Reihe von in der Mitte. Das ist nach der Uraufführung von Al Gran Sole Carico d'Amore, das zweite Werk für Musiktheater von Nono. Und da sieht man Paolo Grassi links, der Intendant von der Scala, Claudio Abbado, Yuri Lyubimov, der Regisseur, Nono, und Giorgio Napolitano, der sich immer interessiert hat für kulturelle Veranstaltungen und besonders für Musik. Er ist ein großer Musikliebhaber und der hier in Venedig in diesem Raum bei der Eröffnung gesprochen hat. Das ist ein ganz besonders feiner und intelligenter und kultivierter Mensch. Und dann sage ich diesen Leuten, ja, vergisst jetzt überhaupt das Wort Politik. Und das habe ich auch in Amerika, als ich in Berkeley einen ganzen Tag mit Studenten gesprochen habe. Weil die haben auch das Einzige, was sie von Nono wussten, was, he was a communist, nicht? Er war ein Kommunist, ne? Und er war politisch und so. Und dann habe ich gemacht, forget politics. Denkt nicht an dieses Wort. Denkt an menschliches Leiden. Das ist, was Nono ausdrücken wollte. Er wollte, dass alle wissen über menschliches Leiden, was persönlich sein konnte oder in einem anderen Land sein konnte, unter einem Tyrann oder einer faschistischen Regierung oder in einer Fabrik oder in einem Bergwerk, wo Leute leiden. Und dann aber, wenn er einem gezeigt hat, was für schreckliche Situationen in der Welt existieren, am Ende seiner Werke ist immer die Hoffnung. Und das ist durch die Musik ausgedrückt, aber oft natürlich auch durch den Text. Also zum Beispiel in Canto Sospeso, ich sterbe für eine bessere Welt für euch. In Muoio per un mondo migliore per voi. Das sind die letzten Worte dieses Werks. Oder in Fabrica Illuminata, wo die schrecklichsten Situationen in einer Fabrik, in italienischen Fabrik, geschildert werden in dem ganzen Werk. Am Ende ist ein wunderschönes Gedicht von Pavese, was von einer Solosopran gesungen wird. Und es endet, non sarà sempre così, es wird nicht immer so sein, es wird anders. Und das ist das, was ihn charakterisiert.
Nuria Schönberg-Nono versteht sich als Vermittlerin. Zuallererst als Vermittlerin der Musik, die hinter dem Politischen zu verschwinden drohte. Luigi Nono war Mitglied der Kommunistischen Partei Italiens, seit 1975 auch des Zentralkomitees und galt als politischer Komponist. Punkt. Für seine kompositorischen Verfahren interessierten sich die wenigsten. Es war die hohe Zeit des Kalten Krieges, die Zeit der verhärteten Fronten zwischen links und rechts. Nono wurde von Freund und Feind vereinnahmt.
Ja, das ist absolut wahr. Und hier können Sie auch das benutzen, was ich vorher gesagt habe über das menschliche Leiden. Weil zu der Zeit, bis Ende 60er Jahre, sagen wir, war alles sehr in Italien besonders und auch in Deutschland. In Deutschland hat man seine Werke nicht mehr gespielt, solange er marxistische oder linke Texte benutzt hat. Und es wurde erzählt, ja, Nono ist kein Komponist mehr, er macht nur Propaganda. Und von seiner Musik, was er in der Musik getan hat, das wurde überhaupt nicht besprochen. In Italien waren die Seiten auch so geteilt, dass die von links, wenn er ein Werk geschrieben hat, was linke Texte hatte, wenn er Brecht benutzt oder Lenin oder Marx oder was immer, dann war alles fantastisch und kein Wort über die Musik. Die anderen Kritiker waren dagegen, weil er diese Texte benutzt hat und auch nichts über die Musik. Und das hat ihn wirklich sehr, sehr gekränkt, besonders von seinen Freunden, die auch für linke Zeitungen schrieben, die sich wenig interessierten für die Komposition, die nicht das studierten, was er mit der Musik weitergebracht hat. Das hat ihn sehr gekränkt. Wenn er einen Artikel gelesen hat, wo auch fantastische, wunderbare Sachen gesagt wurden, zum Beispiel über die Oper Al Gran Sole Carico d'Amore und nicht ein Wort über die Musik. Das Schöne daran ist, dass heute, wenn diese Werke aufgeführt werden, die Leute sie hören als Musik und nicht als Propaganda oder was immer, was es nie war. Und das wurde auch schwer verstanden in der Zeit. Es war nichts Plakatives, es war nichts rote Fahnen. Im Gegenteil, zum Beispiel eben bei Al Gran Sole, was ganz falsch verstanden wurde, war das wirklich eine Oper über Frauen, die ihr Leben gegeben haben für eine Idee und in Revolutionen, die gescheitert sind. Und der Zweifel, den diese Leute alle gehabt haben, habe ich jetzt richtig getan? Wie wird das weitergehen? Zweifel war sehr wichtig für ihn, nicht Triumph. Und das wurde sehr falsch verstanden von beiden Seiten.
Heute hat sich der Blickwinkel weitgehend ins Gegenteil verkehrt. Das Politische verschwindet hinter der Musik. Luigi Nono wird zum Klassiker erklärt und kanonisiert. So auch im Rahmen der Zürcher Festspiele. Sein Prometheo von 1984, ein flammender Aufruf für ein anderes Hören und damit verbunden das Anhören anderer, das Anhören Fremder. Sein Prometheo ist in der bürgerlichen Gesellschaft angekommen. Jedenfalls, was den Ort seine Aufführung angeht, die Tonhalle Zürich. Nono selbst war zu Lebzeiten nur einmal in Zürich aufgetreten, damals nach 1980, selbstredend in der Roten Fabrik. Nuria Schönberg-Nono hat ein Gespür für die Verwerfungen des 20. Jahrhunderts und sehr wohl auch für die Gegenwart, für Giudecca etwa, wo sie immer noch lebt und wo sich heute das Archiv befindet. Giudecca erzählt exemplarisch von der Macht der Ökonomisierung. Schiffswerften, Handwerksbetriebe und Fabriken sind längst stillgelegt. Der Palazzo, in dem das Archiv zuerst untergebracht war, wird seit 2006 rentabler vermietet.
Es hat sich alles geändert und so wie die Giudecca heute keine Schiffswerfte hat mehr und sehr wenige Arbeiter, die hier leben und jetzt es sogar schick ist, an der Giudecca zu wohnen. Ich weiß, früher, wenn man gesagt, man wohnt an der Giudecca, war das Horror. Ich dachte, meine Schwägerin hat ihren Kindern nicht erlaubt, dass sie uns besuchen hier, weil es Arbeiterviertel war und so. Und jetzt, wenn man sagt, man wohnt an der Giudecca, dann ist das ganz, oh ja, wirklich Giudecca, nicht? Weil jetzt sind viele Künstler und Artisanen und so weiter hier und auch dann Ausländer, die eine kleine Wohnung hier haben, wo sie dann zu Weihnachten und Ostern herkommen. Also das hat sich alles geändert.
Nuria Schönberg-Nono reagiert auf Veränderungen. Mit dem ihr eigenen Antrieb und dem damit verbundenen Pragmatismus. Die 82-Jährige strahlt, als sie vom neuesten Vermittlungsprojekt des Archivs erzählt.
Wir haben ein Projekt, weil ich habe so oft ich konnte Leute, die mit meinem Mann gearbeitet haben, so Videointerviews gemacht und sie zeigen die technischen Schwierigkeiten oder die neuen Spieltechniken, die sie benutzt haben, in seinen verschiedenen Werken, natürlich besonders in den letzten. Und diese kleinen Videos, die möchten wir auf YouTube geben, weil dann könnten alle Leute in der ganzen Welt, die ein Werk von ihm spielen wollen, können wirklich diese Techniken direkt sehen von denen, die mit ihm gearbeitet haben. Und ich glaube, das könnte etwas sehr Nützvolles sein.
Worauf gründet die Zuversicht dieser Frau, die 1932 in Barcelona zur Welt kommt? Als Tochter des Komponisten Arnold Schönberg und Gertrud Kolischs. Sie, Nurias Mutter, ist die Schwester des Freundes und Geigers Rudolf Kolisch und Gertrud Kolisch wird als lebenslustig und weltoffen beschrieben. Sie eröffnet dem 24 Jahre älteren Schönberg das Berlin der 20er Jahre. Sie schleppt ihn in Tanzlokale und Restaurants, sie schleppt ihn in den Club Tennis Borussia, kurz, sie bringt Schönberg Lebenslust bei. Davon kündet selbst Schönbergs Musik dieser Jahre, die Suite Opus 29 und vor allem die Kurzoper Von heute auf morgen. Das Libretto stammt von einem gewissen Max Blonda. Hinter Diesem Pseudonym versteckt sich Gertrud Kolisch, offensichtlich mit Witz und Sprachverstand ausgestattet. Im Mai 1933 verlässt das Paar zusammen mit Tochter Nuria Berlin. Dringend Luftveränderung empfohlen, heißt es auf dem Telegramm des Schwagers Rudolf Kolisch. Nachdem Schönberg unter Protest eine Sitzung im Gremium der Preußischen Akademie der Künste verlassen hat, und zwar nach der Forderung des Präsidenten, Zitat, der jüdische Einfluss an der Akademie müsse gebrochen werden. Paris heißt die Zwischenstation. Dort kehrt Schönberg zum jüdischen Glauben zurück. Im Oktober 1933 schifft sich die Familie an Bord der Île-de-France ein. Von Le Havre geht es Richtung New York. Eine feste Bleibe findet sich schließlich in Los Angeles. Dort bekommt Schönberg 1936 eine Anstellung an der University of Southern California. Damals ist Nuria Schönberg 4 Jahre alt, noch ohne ihre 2 älteren Brüder. Der Augenstern der Eltern, die eine glückliche Ehe führen. Zu Hause spricht man Englisch, aber auch weiterhin Deutsch. Jene Sprache, die im Zuge des Nationalsozialismus zur Sprache der Mörder werden sollte.
Nein, ich glaube, für meinen Vater war Deutsch die Sprache von Goethe, Schiller und auch von Beethoven. Ich meine, das war die Sprache, die ihn geprägt hat. Es war die Sprache von den wichtigsten kulturellen, kann man sagen, Einflüssen von seinem Leben. Und er hätte das nicht wegen einem schrecklichen Hitler aufgegeben. Seine ganze musikalische, wie sagt man, Background, weiß ich nie, wie man sagt, Hintergrund nicht, kam von der deutsch-österreichischen Musik. Und er sagte, wie soll ich jetzt weitergehen? Und meine Mutter hat gesagt, der Hitler kann dir nicht sagen, dass du kein Deutscher bist. Du bist, was du bist, nicht?
Man spricht in der Emigration Deutsch und bleibt fremd. Nuria gilt als Deutsche, als sie in eine neue Klasse kommt. Genaueres ist über das Emigrantenkind damals nicht bekannt.
Und zwar habe ich jahrelang später, als ich an der Universität war, meine beste Freundin aus der Kindheit getroffen. Und sie hat gesagt, weißt du, ich muss dir jetzt etwas beichten. Und ich sagte, was hast du zu beichten? Ich sehe dich seit 20 Jahren nicht mehr. Und sagt, als du in meine Klasse kamst, habe ich Angst gehabt, du würdest mehr populär mit den anderen sein als ich. Und zwar war das in Amerika eine ganz merkwürdige Sache, weil die Kinder, die haben, glaube ich, jede Woche eine Wahl gehabt, wen die anderen Kinder am liebsten hatten. Eine scheußliche Sache, wirklich, weil wer dann die Letzte war, der hat sich dann also ganz schlecht gefühlt. Und dieses Being Popular, das war was ganz Wichtiges zu der Zeit. Und dann hat sie gesagt, und da habe ich den Kindern erzählt, du bist Deutsche. Nicht? Und Deutsche war der Feind. Und plötzlich sprach niemand mehr mit mir und haben sich alle abgewandt. Nur einige Buben sind zu mir gekommen und haben gesagt, ach, du kannst Deutsch, kannst du uns ein paar dirty words, schlechte Wörter lernen. Und ich kannte eigentlich keine, aber dann habe ich weiß gar nicht, was ich ihnen gesagt habe, Trottel oder du Idiot oder irgendwas. Ich wusste eigentlich das überhaupt nicht mit 6, 7, 8 Jahren. Aber die sind dann nach Hause gegangen, hatten ihren Eltern gesagt, sie hätten also diese Wörter von mir gelernt. Und da war ein großer Krach und meine armen Eltern mussten in die Schule kommen und hören von den Lehrern, dass ich also ein schlechtes Kind war.
Nuria, das schlechte Kind, versucht sich an der Geige, versucht sich am Klavier und verlegt sich auf Singen.
Weil ich so untalentiert war, weil ich so schlecht war. Meine Hände sind nicht gut, ich kann auch nicht schnell Maschinen schreiben oder auf Computer schreiben. Ich schreibe natürlich, muss, aber ich bin einfach nicht talentiert, musikalisch schon. Und ich habe sehr gerne gesungen als Kind und junge Frau. Und dann war ich faul auch. Ich hätte nie genug geübt. Mein Vater, ich kann noch immer hören, wenn er von oben schrie, no, B flat, nicht weil ich falsch gespielt habe. Oder wenn du üben willst, geh in die Garage. Er konnte es nicht aushalten. Nicht? Ich habe es aufgegeben, weil ich nicht konnte. Ich habe sehr gerne gesungen, wie gesagt. Und mein Vater hat mir einen wunderschönen Band von Schumann-Liedern geschenkt. Zu meinem, ich glaube, 12. Geburtstag von ihm selbst eingebunden. Er war ein sehr guter Buchbinder auch und hat geschrieben, ich hoffe, dass du nächstes Jahr zu deinem nächsten Geburtstag mir diese Lieder vorsingen kannst oder wirst und dich selber begleiten. Also begleiten konnte ich nur mehr, ich grolle nicht, weil das in C-Dur ist und über derselbe Akkord sechsmal. Aber nein, das konnte ich nicht, aber ich habe auch manchmal gefunden, wer mich begleitete, meine Mutter etwas und auch ein armer Schüler meinem Vater, der das musste.
Reflexe auf SRF 2 Kultur, eine Begegnung mit Nuria Schönberg-Nono, Initiantin und Präsidentin des Luigi Nono Archivs auf der Giudecca in Venedig, am Mikrofon Corinne Holz. Bevor Nuria Schönberg Luigi Nono kennenlernt, studiert sie nach 1950 Medizin an der University of California in Los Angeles. Sie schließt die ersten 4 Jahre mit dem Bachelor ab und möchte weitermachen an der Medical School.
Aber zu der Zeit wurden von, ich glaube, 2000 nur 3 Frauen genommen. Weil wenn man zu dem Kolloquium ging, wie ich gegangen bin, für diese Medical School bei der UCLA. Und bei dem Kolloquium haben sie mir gesagt, ja, sie wissen, der Staat, der zahlt $3,000, das war damals sehr viel für jeden Studenten und die Frauen, die heiraten dann und praktizieren nicht. Und ich habe gesagt, ja, aber man kann doch beides, nicht? Man kann heiraten und auch noch, und dann haben sie mich ausgelacht und ich habe es nicht bekommen. Und dann habe ich 1 Jahr lang gearbeitet in Los Angeles. Ich war Sekretärin im Tennisclub.
In Hamburg kommt es 1954 zu einem musikhistorischen Ereignis und zu einer folgenreichen Begegnung. Schönbergs Oper Moses und Aaron wird konzertant uraufgeführt. An der Herstellung der Partitur war ein junger Komponist aus Italien beteiligt, Luigi Nono, Zögling des Komponisten und Dirigenten Hermann Scherchen. Nono möchte Frau Schönberg kennenlernen und verliert sein Herz an Fräulein Schönberg.
Damals war ich Nuria Schönberg und ja, ich habe Ansichtskarten, eine Menge von ihm bekommen, manchmal 3, 4 am selben Tag, wo er mich mit Venedig bekannt machte. Und ich bin ja mit meiner Mutter dann nach dieser Aufführung, wir waren dann in Rom zusammen, wo er mir ganz Rom gezeigt hat, alle Museen und alles, was Touristen sich so anschauen. Und dann, als ich zurück kam nach Los Angeles, kamen diese viele Briefe und Ansichtskarten von Venedig auch. Das kennt dich schon. Und hier bist du gewesen mit mir und solche Sachen. Nicht wirklich, aber weil er an mich gedacht hat in all diesen Fällen. Das war wirklich sehr schön. Und dann kam bald darauf auch eine kleine Partitur, das Liebeslied an mich, wo er selber den Text geschrieben hat. In dem Stil von Pavese. Erde bist du, Feuer, Himmel, ich liebe dich. Mit dir ist Ruhe, Freude bist du, Sturm, mit mir bist du. Du bist Leben, Liebe bist du. Ja, ich war anti-Nazi und antifaschistisch, also das hat schon sehr gut gepasst. Das war schon ein sehr gutes Grundkonzept, Grundlage, also für Verständnis zwischen uns. Und dann, als ich hierher kam nach Venedig und gesehen habe, dass die hiesige, lokale kommunistische Partei nur Gutes tat für die Leute, die hier lebten. Und zwar war Giudecca zu der Zeit eine Arbeiterinsel. Es waren Fabriken und Stiftwerften hier. Und die Kommunistische Partei war damals sehr stark, zusammen mit den Sozialisten. Und sie haben sich sehr interessiert und haben auch wirklich gekämpft für Sachen wie eine Apotheke an der Giudecca, auf eine für die Leute, die Straßen gepflastert, weil die Straßen waren damals noch Erde, ne? Und dass die Schulen besser sind. Alles Mögliche, was wirklich für die Leute eine große Hilfe war. Und sie haben einen großen Erfolg gehabt, weil eben auf dieser Insel auch, ich glaube, 85% von den Einwohnern entweder, sagen wir, links waren. Dass ich bald verstanden habe, dass er am richtigen Ort war und habe gerne auch mitgemacht. Das war mehr Sozialarbeit. Das hat bedeutet, dass man mitgearbeitet hat. Und es gab damals in Italien in jeder Stadt ein Fest, das heißt, hieß Festa dell'Unità. Und zwar war das, Unità war die kommunistische Zeitung. Die meisten haben dann nur so kleine, auf der Straße kleine Stands gehabt, wo man essen konnte oder und dann auch politische Reden gehört hat und so weiter. Und mein Mann hat das hier in Venedig gefördert im Sinne, dass er Kultur hineingebracht hat. Das heißt, wir haben von unseren Reisen Bücher und Schallplatt-Ideen zurückgebracht. Und man hat auch über andere Sachen gesprochen, nicht nur über Politik. Man hat gekämpft für die Frauen. Das war auch eine sehr wichtige Zeit, wo die Referendum war für Scheidung und Abtreibung. Und da hat man auch sehr viel informiert und mit den Leuten ganz von Haus zu Haus gegangen und mit den Leuten gesprochen und erklärt, nicht was das bedeutete. Weil dann die meisten Frauen damals, die nicht viel wussten, nicht? Die sagten, ja, also dann werden alle Männer sich scheiden lassen. Ich habe gesagt, nein, wenn man es nicht will oder braucht, muss man es nicht benutzen. Das muss aber da sein, nicht? Für die, die das brauchen. Und dasselbe natürlich auch mit der Abtreibung.
Nuria Schönberg-Nono bleibt sich treu. Stand sie damals, 1969, für das aufgeklärte Italien, steht sie heute für die Zuversicht, die vielen abhanden gekommen ist. Sie ist kritisch, aber voller Hoffnung.
Sogar das Klima hat sich geändert, das Wetter. Es sieht schlimm aus, aber ich habe Hoffnung, weil ich sehe zum Beispiel diese 100 jungen Leute, die nachher, nachdem ich alles ihnen gezeigt habe, und das möchte ich ihnen auch zeigen, also was wir alles hier haben und erzählt habe, sich gestritten haben, wer neben mir in dem Foto stehen darf und alle zu mir gekommen sind und gesagt haben, unterschreiben Sie mein kleines Büchlein hier. Und am nächsten Tag habe ich eine E-Mail bekommen von dem Professor, wo er sehr dankt und hat gesagt, das war so eine wichtige Sache für seine Schüler und so weiter und so. Und am Ende schreibt er, eigentlich haben mir meine Schüler gesagt, ich muss ihnen schreiben. Und dann glaube ich, dass es doch eine Hoffnung gibt, weil junge Leute müssen auch Utopie oder Hoffnung haben, sonst hat es keinen Sinn, überhaupt da zu sein. Die sind noch in der Schule und die, wenn sie rauskommen, wenn sie keine Arbeit finden, wie es heute ist, dann ist es sehr schwer, Hoffnung zu haben. Aber man muss sie haben, sonst hat es keinen Sinn, überhaupt zu leben.
Das war Reflexe auf SF2 Kultur. Begegnung mit Nuria Schönberg-Nono, Autorin am Mikrofon, Corinne Holz.
Erfahren Sie mehr über unsere Sendungen auf unserer Homepage srf.ch.